Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Buch Josua, Kapitel 1, Vers 5. Dort steht: Es soll vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Kein Zweifel, Gott hatte schon früher zu Josua gesprochen. Er war viele Jahre lang ein Mann des Glaubens gewesen und sein Glaube hatte ihn in den Stand gesetzt, sich durch solche einfachen Wahrheiten des Charakters und solche völlig treuen Gehorsam gegen den Willen des Herrn auszuzeichnen, dass er und noch einer die beiden einzigen waren, die von dem ganzen Geschlecht, das aus Ägypten heraufgekommen waren, übrig geblieben sind. Jetzt war Josua im Begriff, ein neues Werk anzutreten. Er waltete das Amt eines Königs an Moses statt. Vom Diener war er zum Herrscher emporgestiegen. Und es fiel ihm nun zu, das Volk über den Jordan zu führen und ihre Streitkräfte zu ordnen für die Eroberung des gelobten Landes. An der Schwelle dieses großen Unternehmens erscheint der Herr seinem Knecht und spricht: Wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Wenn Gottes Diener in neue Lagen kommen, so werden sie neue Offenbarungen seiner Liebe haben. Neue Gefahren werden neuen Schutz bringen. Neue Schwierigkeiten, neue Hilfe. Neue Befürchtungen, neue Tröstungen, so dass wir in der Trübsal auch dann froh sein können, weil so viele neu geöffnete Türen der Gnade Gottes gegen uns da sind. Wir werden uns unserer Leiden freuen, weil sie göttliche Heimsuchungen sind. Was der Herr zu Josua sprach, war ganz besonders ermutigend und es kam gerade, als er es nötig hatte. Das wollen wir bedenken. Denn groß war seine Gefahr und groß war der Trost auch des Wortes von dem Herrn der Herrscharen. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seiest. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, das du tun wirst. Beachten wir nun in diesem Vers zuerst einmal die Angemessenheit des Trostes, den diese Worte doch Josua gaben. Dieses muss doch sehr ermutigend für ihn gewesen sein, im Hinblick auf sich selbst. Er hatte Mose gekannt und muss eine sehr große Achtung vor ihm gehabt haben. Er war ein großer Mann, einer aus tausend, unter allen, die vom Weibe geboren sind, ist kaum größer aufgestanden als Mose. Josua war sein Diener gewesen und betrachtete sich ohne Zweifel als tief unter dem Gesetzgeber. Ein Gefühl seiner eigenen Schwäche überkommt den Menschen umso mehr, wenn er mit einem größeren Geiste doch verbunden ist. Wenn er mit denen verkehrt, die unter euch stehen, so seid ihr geneigt, eitel zu werden. Aber nahe verbunden mit einem höheren Geist ist die Wahrscheinlichkeit vielmehr dafür, dass ihr niedergedrückt werdet und sogar geringer von euch denkt, als die Demut dann erfordert. Denn Demut ist im Grunde doch nur eine richtige Schätzung unserer eigenen Kräfte, die wir haben. Josua mag daher wohl etwas verzagt gewesen sein, unter einem sehr drückenden Bewusstsein seiner eigenen Mängel. Und diese ermutigende Versicherung war das, doch was er vom Herrn brauchte, als der sagte: Ich will dich nicht verlassen. Obgleich du weniger weise oder sanftmütig oder mutig als Mose sein magst, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, sagte er. Wenn also Gott mit unserer Schwachheit ist, so wird sie stark. Wenn er mit unserer Torheit ist, so erhebt sie sich doch dann zur Weisheit. Wenn er mit unserer Verzagtheit ist, so fasst sie Mut. Es macht nichts aus, wie sehr sich jemand bewusst ist, dass er nichts in sich selbst ist und hat, wenn er doch nur die göttliche Nähe fühlt. So freut er sich sogar seiner Schwäche, weil die Kraft Gottes auf ihm doch ruht. Wenn der Herr zu dem schwächsten Manne und Weibe spricht: Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, wird kein feiger Gedanke durch diese erhobene Seele ziehen, denn dieses Wort wird dem Zitternden mit neuem Mut stehlen, denn kein Gegner kann das erschrecken. Diese Tröstung, die hier dem Josua gegeben wurde, war außerordentlich angemessen in der Gegenwart seiner Feinde. Er hatte das Land ausgekundschaftet und er wusste, dass es von riesenhaften Völkern bewohnt war, von Männern, die sowohl um ihre Gestalt als auch um ihre Stärke willen berühmt waren. Die Enak-Söhne waren da und andere Stämme als groß, hoch und zahlreich beschrieben. Er wusste, dass sie ein kriegerisches Volk waren, geübt in den Gebrauch zerstörender Kriegsgerätschaften, solcher, die Schrecken unter den Menschen verbreiten, denn sie hatten eiserne Wagen. Er wusste überdies, dass ihre Städte von kolossaler Ausdehnung waren. Die anderen Kundschafter hatten gesagt, dass diese Kananiter in den Städten wohnten, die bis zum Himmel vermauert wären, und obgleich Josua dieser Übertreibung nicht beistimmte, so wusste er doch sehr wohl, dass die einzunehmenden Städte Festungen von großer Stärke seien und die Völker, die vertilgt werden sollten, Männer von wildem Mut und großer physischer Stärke seien. Deshalb sprach ja der Herr zu ihm: Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Was mehr war nötig? Was ist stark gegen den Höchsten? Wie furchtbar ist es, dem lebendigen Gott gegenüberzustehen? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sinken. Denn der Herr ist mit uns. Was auch gerade in diesen Tagen der schlimmen Nachrichten uns ein Trost sein soll. Doch auch dieser Trost war damals genügend Betreff in der Versorgung für Josua und seinem Volk. Vielleicht wusste Josua, dass das Manna nicht mehr fallen würde. In der Wüste war die Versorgung mit dem himmlischen Brot ununterbrochen. Aber wenn sie über den Jordan gingen, mussten sie sich bei den Feinden einlagern. Und es kann keine Kleinigkeit gewesen sein, diese Mengen zu versorgen, die unter Josuas Befehl standen. Immerhin aber war es eine große Anzahl, die mit Josua an dem Rande der Wüste kam und über den Jordan ins Land Kanaan ging. Wer sollte Vorräte für all die hungrigen Scharen schaffen? Josua hätte wohl sagen können: Sollen alle Schaf- und Rinderherden für diese große Menge geschlachtet werden? Und wird das Meer seine Fische hergeben, wenn das Manna denn aufhört? Wie soll das Volk gespeist werden? Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, war ein Vorrat aus dem Wort Gottes, der allen Forderungen der Heerverpflegung entsprach. Sie konnten zur Genüge essen, denn Gott wollte für Speise sorgen. Ihre Kleider mochten abgetragen werden, und das Wunder in der Wüste hörte auf, aber neue Kleider sollten sich für sie in den Kleiderkammern ihrer Feinde finden. Wenn der Herr seine Kornhäuser öffnet, wird es niemanden an Brot mangeln, und wenn er seine Kleiderkammern aufschließt, wird niemand bloßgehen. So war kein Raum mehr für Angst in Josuas Seele. Was ihn selber anging, wenn er schwach war, so machte dies ihn stark. Was seine Feinde betraf, wenn sie mächtig waren, so machte diese Verheißung ihn stärker als sie. Und in Hinsicht auf die Bedürfnisse Israels, wenn diese groß waren, so sorgte diese Verheißung doch für alle. Gewiss muss dieses Wort oft dem Herzen des Sohnes nun lieblichen Trost gebracht haben, wenn er sah, dass das Volk ihn verließ. Da war nur noch der ehrwürdige Kaleb übrig von all seinen Genossen, mit denen er den 40-jährigen Zug durch die große und schreckliche Wüste geteilt hatte. Um die Alten herum wird es einsam, und es ist nicht zu verwundern, wenn es das wird. Und das Geschlecht, das um Josua heraufgekommen war, das war wenig besser als seine Väter. Sie wandten um am Tage der Schlacht, selbst die Kinder Ephraim, als sie bewaffnet waren und Bogen trugen. Sie waren sehr geneigt, abzuweichen und in die schwersten Sünden zu fallen. Josua hatte eine ebenso harte Aufgabe mit ihnen, wie auch Mose es hatte. Das war genug, um das Herz von Mose zu brechen. Der Herr scheint ihn zu heißen, kein Vertrauen in sie zu setzen und nicht niedergeschlagen zu sein, wenn sie falsch und verräterisch sein sollten. Ich will dich nicht verlassen. Sie mögen es tun, aber ich will es nicht. Ich will nicht von dir weichen. Sie mögen sich als Feigling und Verräter erweisen, aber ich will nicht von dir weichen. Ich könnte nun noch länger an diesem Punkt verweilen und aufzeigen, dass die tröstliche Verheißung so viele Seiten hat, wie ein gut geschliffener Diamant, und jede das Licht göttlichen Trostes in Josuas Glaubensauge hineinstrahlte. Aber wir wollen es noch andere Sachen in dem Vers betrachten. Zweitens, zu welchen Zeiten dürfen wir diese Verheißung als zu uns gesprochen betrachten? Es ist ganz gut, sie so anzuhören, wie sie Josua gesprochen wurde vom Herrn. Und wenn der Herr so zu uns sprechen sollte, wie dürften wir dann getröstet sein? Dürfen wir so kühn sein, zu glauben, dass sie uns trösten dann? Ihr Lieben, die ganze Schrift spricht in derselben Weise zu Menschen, die gleichen Sinnes mit Josua sind. Keine Stelle der Schrift ist nur auf einzelne von uns zu deuten. Kein Spruch mag seine Kraft erschöpft an dem, welcher ihm zuerst empfing. Jeder von uns kann einen solchen Spruch empfangen. Ein Brunnen mag für Hagar geöffnet werden, aber dieser Brunnen wird nie verschlossen und jeder andere Wanderer kann daraus trinken. Die Quelle unseres Textes heute Morgen strömte zuerst hervor, um Josua zu erfrischen. Aber wenn wir in Josuas Lage uns befinden sollten und gleicher Gemütsart wie er sind, so können wir unsere Wasserkrüge bringen und der Herr wird sie füllen bis an den Rand. Lasst es mich sagen, wann ich glaube, dass wir uns sicher fühlen dürfen, wenn der Herr zu uns spricht: Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Gewiss ist das der Fall, wenn wir berufen werden, Gottes Werk zu tun. Josuas Werk war Gottes Werk. Gott war es, der das Land dem Volke gegeben hatte und der gesprochen hatte: Ich will vor dir her ausstoßen die Kanaaniter. Und Josua war der Vollstrecker des Richterspruchs, das Schwert in der Hand des Herrn, um die verurteilten Geschlechter zu vertilgen. Er begann kein Unternehmen nach eigenem Gefallen und Ermessen. Er hatte sich nicht selber erwählt und nicht sein Werk sich ausgesucht, sondern Gott hatte ihn dazu berufen, ihn in das Amt eingesetzt und ihm befohlen, es zu tun, und dazu sprach er nun zu ihm: Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Wie sieht es mit uns aus? Ganz konkret, dienen wir dem Herrn? Leben wir dafür, Menschen für den Herrn Jesus zu gewinnen? Ist es unser großer Lebenszweck, in Gottes Hand das Instrument zu sein, um seine Gnadenabsichten an den gefallenen Menschenkindern auszuführen? Wie sieht es bei jedem Einzelnen von uns konkreter aus? Bist du sicher, dass Gott dich dahingestellt hat, wo du bist und zu dem Werk berufen bist, dem dein Leben gewidmet ist? Dann gehe im Namen Gottes, denn so gewiss er dich zu seinem Werke berufen hat, so gewiss kannst du sein, dass er zu dir auch spricht, wie in der Tat zu allen seinen Dienern: Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Aber nun mögen vielleicht einige von euch sagen: Wir sind nicht in einem Werk solcher Art beschäftigt, dass wir es gerade ein Werk für Gott nennen könnten. Gut, Geschwister, aber seid ihr in einem Werk tätig, das ihr versucht, zur Ehre Gottes zu vollbringen? Ist euer alltäglicher, gewöhnlicher Beruf einer, der rechtmäßig ist? Einer, an dessen Ehrlichkeit und Schicklichkeit ihr keinen Zweifel habt? Und folgt ihr in demselben nur den rechten Grundsätzen? Versucht ihr, Gott in eurem Beruf die Ehre zu geben? Denk mal ganz persönlich bei dir selber nach. Und ihr könnt diese Verheißung als für euch ansehen. Denn der Pfad der Pflicht ist der Pfad, wo man sich ihrer erfreuen soll. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Aber wir wollen uns noch etwas Wichtiges merken in diesem Vers. Wir müssen, wenn wir diese Verheißung haben sollen, Gott mit in unsere Berechnungen aufnehmen. Unter allen Kräften, auf die ein Mann rechnet, wenn er sich in ein Unternehmen einlässt, sollte er niemals die Hauptkraft auslassen. Aber oft ist das leider bei uns der Fall. Wir fragen uns oft selber, bin ich fähig zu solchem Werk? Ich soll es unternehmen, aber bin ich fähig? Und sogleich wird eine Berechnung der eigenen Fähigkeiten von uns gemacht. Doch wo bleibt der Herr dabei? Die Verheißung des lebendigen Gottes, die Führung durch ihn, das wird oft aus der Berechnung weggelassen. Bedenkt, wenn wir dem Herrn eigenwillig weglassen, können wir nicht erwarten, uns an Gott und seiner Führung zu erfreuen. Wir müssen im Glauben wandeln, wenn wir die Vorrechte als Gläubige genießen wollen. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und wenn wir anfangen, unseres Verstandes zu leben, so werden wir das Weinen und Heulen jener teilen, die zu durchlöcherten Brunnen gegangen sind und sie leer gefunden haben. Und unsere Lippen werden vor Durst vertrocknen, weil wir die Quelle des lebendigen Wassers vergessen haben, zu der wir doch hätten gehen sollen. Nehmt ihr Gott beständig in euren Berechnungen auf? Rechnet ihr all wissend auf seine Führung und seine allmächtige Hilfe immer und jederzeit? Wenn du wagen kannst und fühlen, dass es kein Wagen ist, dann darfst du die Verheißung ergreifen: Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Wenn du auf eigenen Füßen stehst, magst du gegen einen Stein anstoßen. Wenn du deiner eigenen Kraft läufst, magst du ermatten. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Bedenkt also indes, dass wir uns dieser Verheißung aneignen dürfen, wenn wir Gottes Werk tun oder auch wenn wir in unserem gewöhnlichen Geschäft zu einem Werk für Gott umwandelt werden und wenn wir wirklich durch den Glauben Gott in unsere Berechnungen aufnehmen. Aber wir müssen auch Sorge tragen, dass wir in Gottes Wegen wandeln. Beachtet also, dass der nächste Vers nach unserem Text lautet: Seid stark und unverzagt. Und der siebte Vers gar im Buch Josua Kapitel 1 ist ein sehr eigentümlicher: Sei nur getrost und sehr freudig, dass du haltest und tust alle Dinge nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht von mir, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du weislich handeln mögest in allem, das du tun sollst. Sei getrost und unverzagt. Weshalb? Um zu gehorchen? Ist Stärke und Mut nötig, um zu gehorchen? Heutzutage hält man den Mann für mutig, der keine Gesetze Gottes haben will, die ihn binden. Und der wird für einen starken Geist vielleicht gehalten, der die Offenbarungen verspottet, der uns verspottet, der vielleicht auch die Bibel verspottet. Alles, was damit zusammenhängt, unseren ganzen Glauben. Aber lasst uns gewiss sein, dass derjenige wirklich stark im Geiste und im Herzen ist, der es zufrieden ist, für seinen Namen gehalten zu werden und der an der guten alten Wahrheit festhält und an der guten alten Weise, die uns überliefert worden ist von der Heiligen Schrift. Nehmt euch also in Acht, wie ihr lebt. Es ist gut, jedes Niedersetzen unseres Fußes zu bewachen. Seid genau und pünktlich mit der göttlichen Vorschrift, unbekümmert um menschliche Meinungen, ihnen sogar trotzen, wo sie irrig sind, aber pflichtgetreu dem Gesetze Gottes, beugt euch demselben. Gebt euer ganzes Wesen hin in freudiger Unterwerfung, unter jedes Gebot des Höchsten. Wer aufrichtig wandelt, geht sicher und ist sein in der Verheißung. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Seid einfach genug, allein den Willen Gottes zu tun. die Folgen ihm zu überlassen und der Wahrheit zu gehorchen, und Reinheit des Charakters und Aufrichtigkeit werden euch erhalten. Fahrt fort, Recht zu tun, was es auch koste, und das Recht wird euch belohnen für alles, was es euch gekostet, und der gerechte Herr wird sein Wort euch gegenüber treu sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Aber wir wollen noch den dritten Punkt dieser Verheißung betrachten. Wir müssen diese gnadenreichen Worte nicht missverstehen, damit wir uns auch nicht getäuscht fühlen, wenn Dinge geschehen, die gegen unsere Erwartungen sind. Diese Verheißung hemmt nicht die Anstrengung unserer eigenen Kräfte. Viele Irrtümer finden im Betreff der Verheißungen Gottes statt. Einige meinen, wenn Gott mit ihnen sei, so hätten sie gar nichts zu tun. Josua fand dies nicht. Er und seine Truppen hatten die Amoriter, Hethiter und Heviter zu töten, die in der Schlacht fielen. Er hatte zu fechten und seinen Arm und sein Schwert zu gebrauchen, gerade als wenn es gar keinen Gott gäbe. Das Beste und Weiseste in der Welt ist, zu arbeiten, als wenn alles von euch abhinge, und dann auf Gott zu trauen, in dem Bewusstsein, dass alles von ihm abhängt. Er will uns nicht verlassen, aber darum sollen wir nicht die Arme ineinander schlagen und stille sitzen. Er will nicht von uns weichen, aber darum sollen wir nicht zu Bette legen und erwarten, dass uns das tägliche Brot in den Mund fällt. Alle Vernunft, die ein Mensch nur hat, sollte er in dem Dienst Gottes anwenden. Ebenso wenig schließt die Verheißung ein jeweiliges Fehlschlagen aus. Nachdem Josua dieses Versprechen erhalten hatte, zog er hinauf nach Ai und erlitt dort eine fürchterliche Niederlage, weil die Kriegsvorschriften verletzt worden waren. Sie hatten den Herrn um einen Teil der Beute von Jericho betrogen, der in Achans Zelt verborgen war, und dies brachte nun Unglück über Israel. Diese Verheißung schließt auch häufig Trübsal und Glaubensproben nicht aus. Gott hat nicht verheißen, irgendeinen von uns in den Himmel zu nehmen, ohne Prüfung des Glaubens. Er wird euch nie verlassen, aber er wird euch tief herunterbringen können. Er wird nicht von euch weichen, aber er wird euch versuchen und auf die Probe stellen können. Ihr werdet oft all euren Glauben nötig haben, um euren Mut aufrechtzuhalten, und falls Gott euch nicht befähigt zu glauben, ohne zu zweifeln, so werdet ihr euch zu Zeiten sehr beunruhigt fühlen. Ihr Lieben, ich möchte noch einmal sagen, dass diese Verheißung nicht ausschließlich heißt, dass wir sehr schwer leiden und dass wir sterben und nach dem Urteil der Menschen vielleicht eines traurigen und schrecklichen Todes sterben. Der Herr verließ Petrus nie, aber Petrus hatte wie sein Meister den Tod der Kreuzigung zu sterben. Der Herr verließ die Märtyrer nie, aber sie mussten den feurigen Wagen auf den Himmel gehen fahren. Der Herr hat nie seine Kirche verlassen, aber oft ist seine Kirche verfolgt worden und wird sie noch heute in manchem Lande. Ihr Blut ist über die ganze Erde versprengt. Dennoch ist, wie ihr wisst, Gott nicht von ihr gewichen, noch hat er sie verlassen. Denn in dem Tode ihrer Heiligen lesen wir nicht Niederlage, sondern Sieg. Wir mögen in einem Gethsemane zu seufzen haben, aber Gott will uns nicht verlassen. Wir mögen auf einem Golgatha zu sterben haben, aber Gott will nicht von uns weichen. Wir sollen wiederum auferstehen und wie unser Herr Jesus durch den Tod zum Triumphe ging, so werden auch wir durch die größten Leiden und die furchtbarsten Niederlagen doch zu seinem Thron aufsteigen. Was meint denn nun der Text hier, wenn all diese Trübsal doch über uns kommen kann? Er bedeutet für denen er angehört, zuerst kein Misslingen ihres Werkes, zweitens kein Verlassenwerden ihrer selbst. Ich will dich nicht verlassen, sagt das Wort. Eure Arbeit soll nicht vergeblich im Herrn sein. Was ist die eure? Ist es das große Werk, das Evangelium den Ungläubigen zu bezeugen? Gott will euch darin nicht verlassen. bleibt dabei, arbeitet angestrengt, trauet auf Gott und auf dein Werk wird nicht und dein Werk wird nicht fehlschlagen. Es ist noch nie eine wirklich evangelische Predigt mit Glauben und Gebet gehalten worden, die nicht ganz fruchtlos war. Seit dem Tage, wo Christus unser Herr zuerst das Evangelium predigte, bis zu diesem Tage heute war niemals ein wahrhaftes Gebet, das ganz fehlschlug, noch eine wahrhafte Verkündigung des Evangeliums im rechten Geiste geschehen, die auf den Boden fiel, ohne Frucht zu bringen, nach dem Wohlgefallen des Herrn. Und dann wirst du selber keine Verlassenheit erfahren, denn dein himmlischer Freund hat gesagt, ich will dich nicht verlassen. Du wirst nicht allein oder ohne einen Helfer sein. Du denkst daran, was du in deinem Alter tun sollst. Denke nicht daran. Denke, was Gott für dich in deinem Alter tun wird. Deine große Bedürftigkeit und lange Krankheit werden deine Freunde müde machen, magst du vielleicht sagen. Sicher, deine Freunde können ermüden, aber du wirst deinen Gott nicht müde machen. Und er kann dir neue Helfer auch erwecken, wenn die Alten dich im Stich gelassen haben sollten. Aber vielleicht hast du auch viele Gebrechen und diese werden dich bald niederwerfen. Du kannst unter solchen Umständen nicht lange leben. Nun ja, dann wirst du im Himmel sein beim Herrn und das ist viel besser. Aber du fürchtest vielleicht eine langwierige Krankheit. Sie wird vielleicht niemals kommen und gesetzt sie käme, denke daran, was mit ihr kommen wird. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, sagt der Herr. So lautet seine Verheißung. In allen Dingen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht, denn ich bin dein Gott. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Du sollst nicht einsam sein. Der mächtige Gott Jakobs verlässt die Seinen nicht. Vergesst das niemals. Warum können wir nun ganz sicher sein, dass diese Verheißung auch an uns erfüllt wird, auch heute noch, ganz konkret in diesen Zeiten? Ich sage dazu zuerst, wir können ganz sicher sein, weil es eine Verheißung Gottes ist. Hat irgendeine von Gottes Verheißungen je gefehlt? Es gibt Leute in der Welt, die uns täglich herausfordern und sagen, wo ist euer Gott? Gerade jetzt in diesen aktuellen, dramatischen Zeiten. Sie leugnen die Wirksamkeit des Gebetes. Sie leugnen die Einwirkung der Vorsehungen. Es wundert mich nicht, dass diese es leugnen, weil die große Menge der Christen weder die Erhörung des Gebetes noch die Einwirkung der Vorsehung wahrnimmt. Aus dem Grunde, weil sie nicht im Lichte von Gottes Angesicht oder nicht im Glauben leben. Aber der, welcher im Glauben wandelt, wird euch sagen, dass er Erhörungen seines Gebetes erfährt und niemals ohne eine Erhörung seines Gebetes geblieben ist, wie auch immer es ausschauen mag. Was anderen ein Wunder ist, wird dem, der an Christus glaubt, eine gemeine Sache des täglichen Lebens sein. Wo Gott sein Wort gegeben hat, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, lasst es uns im Glauben annehmen. Seid versichert, wenn ein Mann berufen ist, Gottes Werk zu tun, wird Gott ihn nicht verlassen, weil es nicht Gottes Weise ist, seine Diener, uns also im Stich zu lassen. Gedenkt außerdem daran, dass wenn Gottes Diener unterliegen würden, so würde der Feind, falls sie wirklich Gottes Knechte sind, sich erheben und sich wieder dem Herrn selber rühmen. Wenn er das Schwächste braucht, so wird er seinen Gegner damit zu Schanden machen und sie wollen nie sagen, dass der Herr besiegt wurde. Ferner, wenn Gott dich erweckt hat, um durch dich eine Absicht auszuführen, denkst du, dass er überwunden werden kann? Wurde jemals einer seiner Zwecke vereitelt, einer seiner Pläne? Nein. Gott kommt immer zum Ziel. Ob mit uns, ob mit seiner Gemeinde oder mit der ganzen Welt. In der liberalen Theologie hört man, der freie Wille des Menschen könne Gott widerstehen und des Menschen Verderbtheit könnte seinen Zweck vereiteln. Aber solch ein Gott ist nicht der meine und ich hoffe auch nicht der eurige. Mein Gott ist einer, der seinen Willen hat und haben wird, der, wenn er etwas beabsichtigt, es auch ausführt und durchführt. Er ist ein Gott, dessen Allmacht niemand widerstehen kann. In Betreff dessen gesagt wird, niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Der mächtige Gott Jakobs legt seine Hand an ein Vorhaben und führt es durch, so gewiss er es beginnt. Die Schwachheit des Instrumentes in seiner Hand hindert ihn nicht, noch schreckt ihn der Widerstand seiner Feinde ab. Glaubt nur an ihn, und schwach wie ihr seid, werdet ihr Wunder vollbringen, und in eurer Schwachheit wird Gottes Kraft verherrlicht werden. Bedenkt auch ferner, wenn wir Gott trauen und für Gott leben, liebt er uns viel zu sehr, um uns zu verlassen. Wir sind seine eigenen lieben Kinder, die sein Sohn teuer erkauft hat, sein Blut. Er sieht in uns die Glieder an dem Leibe seines lieben Sohnes. Der Allergeringste unter ihnen ist ihm teuer, wie der Apfel seines Auges. Er würde niemals eine Last auf seiner Kinderschulter legen, ohne ihm auch die Kraft zu geben, diese Bürde zu tragen oder sie zu arbeiten, zu senden, ohne ihnen eine angemessene Hilfe zu gewähren. Drum wollen wir mitnehmen, sei stille dem Herrn und warte auf ihn, denn er wird dir erscheinen, um dich zu seiner Zeit zu retten. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Amen.